Gut, aber nun zu dem, was natürlich für uns jetzt heute Morgen auch das Wichtigste ist, das Wort Gottes. Und wir haben gerade schon gehört, um welches Wort konkret es sich geht. Johannes 8, Vers 12, wo Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Es gibt ja so drei große Christusfeste: Weihnachten, Karfreitag, Ostern. Man könnte fragen, welches dieser drei ist das Wichtigste? Ist es nicht an? Das geht immer zur Predigt aus. Das muss irgendwie.
Geht es auch so ohne Mikro, verstehen alle?
Ja, also ich kann Sie beruhigen, das geht auch nach der Predigt wieder an. Gut, also, dann rede ich ein bisschen lauter und Bruder Kinker, Sie geben mir einfach so ein Zeichen, dann weiß ich Bescheid. Jetzt muss ich ein bisschen aufdrehen wieder. Drei große Christusfeste: Weihnachten, Karfreitag, Ostern. Welches ist das Wichtigste? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass sie alle drei stattgefunden haben. Ja? Das ist das Wichtigste. Genau. Und jetzt wird aber dem Weihnachtsfest speziell dieser Text zugeordnet: Ich bin das Licht der Welt. Ich weiß nicht, wie lange, also sicherlich schon seit Jahrhunderten, vielleicht schon von Zeiten der alten Kirche an. Gestern Abend, Heiligabend-Gottesdienst, haben wir ja so ein paar Bilder hier auch gesehen während der Lieder. Ich weiß nicht, ob mir das so aufgefallen ist, wenn da das Christuskind zu sehen war in einem der Bilder, fast immer war das die Lichtquelle. Von diesem Kind wurden die Gesichter bestrahlt, als wenn das Kind die Leuchte wäre, ja? Also Rembrandt etwa zum Beispiel hat das schon so dargestellt. Seit Jahrhunderten dieses Wort wird speziell dem Weihnachtsfest zugeordnet. Wieso? Darüber wollen wir jetzt mal ein bisschen nachdenken. Ich habe insgesamt 5 Punkte und wir beginnen, keine Sorge, ich kann mir aber, falls es Sie beruhigt, meine Uhr hier hin tun. 5 Punkte und wir beginnen mit unserem Nachdenken bei Gott. Also wenn irgendetwas gut werden soll, dann muss man immer bei Gott anfangen. Wer ist Gott? Oder der Himmel ist hell. Erster Punkt. Wer ist Gott? Oder der Himmel ist hell. Wenn wir jemanden erklären wollen, wer unser Gott ist und was ihn ausmacht und was ihn unterscheidet, zum Beispiel von allen anderen Göttern, dann müssen wir uns nur drei kurze Antworten merken und die beginnen auch noch alle mit dem gleichen Buchstaben. Wer ist Gott? Gott ist Leben, Gott ist Liebe und Gott ist Licht. 1. Johannes 5, Vers 1. Bei ihm ist lauter Licht. Daniel 2, 22. Ein sehr spannendes, interessantes Kapitel in der Bibel ist Offenbarung 4, wo der Regierungssaal Gottes im Himmel beschrieben wird, wo Johannes den sehen darf. Also dieser große Saal mit dem Thron Gottes, den 24 Thronen der Ältesten, die 4 Lebewesen, die er da sieht. Und dann sieht Johannes auch vor dem Thron Gottes eine unbeschreiblich große Fläche. Johannes sagt, wie ein Meer, wie ein Ozean, riesig groß. Und dann sagt er, wie ist diese Fläche? Wie Glas, wie ein Kristall. Also herrlich, klar, lichtdurchflutet. Bei Gott, in Gott, um Gott herum ist alles lauter Licht. Und von diesem Gott kommt Jesus, ganz im Anfang. Und er ist deshalb nicht nur Gott von Gott, sondern auch Licht vom Licht, wie es im nizänischen Glaubensbekenntnis heißt. Oder wie wir es in der Schriftlesung gehört haben, das wahre Licht. Und diese Lichtherrlichkeit Gottes und diese Lichtherrlichkeit von Christus bestrahlen und erleuchten alle Wesen, die im Himmel leben, heller als 1000 Sonnen. Bei ihm ist lauter Licht. So, wir sind immer noch ganz am Anfang. Wie dieser Gott, wie dieser Sohn Gottes daran ging, unser Universum zu erschaffen. Wie ist er dabei vorgegangen? Was hat er mal als allererstes gesagt? Es werde Licht. Typisch, ne? Passt doch, ja? Zu einem Gott, der lauter Licht ist, was soll man eigentlich als ersten Satz erwarten, wenn er hier diese Welt erschafft? Ja? Es werde Licht. Und dann schafft er Leben und den Menschen. Und diesem Menschen zeigt er dann seine Liebe. Sehen Sie, das Wesen Gottes ist nie zu teilen. Wenn Gott am Werk ist, kommen immer alle drei Wesenszüge gleichermaßen zum Ausdruck. Er ist Leben, er ist Licht und er ist Liebe. Kann man nicht trennen. So, jetzt haben wir leider kaum noch eine Vorstellung davon, wie schön, wie hell die Schöpfung in dieser Anfangszeit gewesen ist. Mit hell meine ich jetzt nicht unbedingt äußerlich hell, sondern ich meine hell im geistig-geistlichen Sinne. Keine Streitereien, keine harten Worte, keine Bitterkeit, keine Verbrechen, keine Angst. Ich persönlich denke sogar, dass diese Worte, dass es überhaupt noch gar nicht gab, ja? Verbrechen, Angst und so weiter. Im Sündenfall hat der Mensch, im Sündenfall hat die Schöpfung und den Menschen diesen ursprünglichen Sinn leider verloren. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Zweitens, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Wenn die Erde vor dem Sündenfall gleichsam dem Himmel entsprach, dann ist die Erde nach dem Sündenfall der absolute Gegensatz zum Himmel. Geistliche Finsternis. Wir lesen Jesaja 9, Vers 1, gerade jetzt so im Zusammenhang mit Weihnachten, meistens als schöne Verheißung. Ja, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Wir betonen dabei aber immer die zweite Hälfte dieser beiden Aussagen. Wenn wir mal nur den ersten Teil betrachten, dann ist das leider eine ganz schreckliche Zustandsbeschreibung. Das Volk, das im Finstern wandelt, also nicht bloß für kurze Zeit durch die Finsternis wie durch ein dunkles Tal hindurchgeht, aber dann auch wieder rauskommt. Nein, es ist eine Bewegung, die ständig in dieser Finsternis abläuft. Die Menschheit bewegt sich in der Finsternis. Und das wird noch schrecklicher im zweiten Teil. Bei einer Bewegung könnte man ja immer noch irgendwie die Hoffnung haben, dass sie vielleicht nur durch Zufall doch mal rausführt. Ja? Aber im zweiten Teil wird aus der Bewegung ein Wohnen im finstern Lande. Damit will die Bibel ausdrücken, der Mensch sitzt fest in der Finsternis. Ja? Er kommt nicht heraus. Und das betrifft praktisch alle Lebensbereiche. Die Orientierung fehlt für jedes Gebiet. Und es bedeutet besonders, wer in der Finsternis wandelt, der findet den Weg zu Gott nicht. Jesus sagt, und wer in der Finsternis wandelt geht, weiß nicht, wohin er geht. Ja? Es fehlt die Orientierung. Und besonders eben die Erkenntnis, wo ist Gott? Hosea hat es so auf den Punkt gebracht, es ist keine Erkenntnis Gottes im Lande. Und mit diesem Satz hat er das entscheidende Merkmal geistlicher Finsternis benannt. Die Finsternis selber liefert keine brauchbare Erkenntnis über Gott. Stattdessen herrscht finstere Gottlosigkeit mit all ihren hässlichen Auswirkungen in den zwischenmenschlichen Beziehungen, in den Verblendungen grausamer Ideologien und Religionen, die zum Teil Angst und Schrecken verbreiten und die Finsternis immer noch finsterer machen und dann natürlich auch das Gericht nach sich ziehen und am Ende schließt sich an die jetzige Finsternis nahtlos die ewige Finsternis in der Hölle an. Finsternis bedeckt das Erdreich. Da stellt sich ja jetzt eine Frage. Nämlich, also denke ich mal so, die Frage, hat Gott das nicht gewusst, als er die Schöpfung machte, dass sie in totaler Finsternis enden würde? Hat er das nicht bedacht, als er sein Es werde Licht sprach, dass daraus nach kurzer Zeit ein Finsternis bedeckt, das Erdreich werden würde? Jetzt bin ich ja auch nicht Gottes Ratgeber und weiß auch nicht, warum er bestimmte Dinge so und nicht anders gemacht hat. Aber eines scheint mir doch sicher zu sein, dass der Sündenfall und die Folgen Gott nicht überrascht haben. Es meiner Meinung nach geht aus der Bibel klar hervor, dass Gott wusste, wie die Schöpfung enden wird. Und immer wenn es dann so um solche Fragen geht, dann taucht in diesem Zusammenhang der Ausdruck auf in der Bibel, vor Grundlegung der Welt. Das macht ja nur Sinn, wenn vor Erschaffung der Welt noch was anderes gewesen ist, dass er sich darüber Gedanken gemacht hat. Also ich sage mal so ganz menschlich, bevor überhaupt die Welt geschaffen wurde, hat es innerhalb der göttlichen Dreieinigkeit die Überlegung gegeben, wenn wir die Erde erschaffen, wird der Teufel in seinem Hass sie in die Finsternis stürzen, was machen wir dann? Und das Ergebnis steht in Jesaja 42, ähnlich haben wir es gestern Abend schon gehört. Und das ist in meinem Punkt 3. Ich mache dich zum Licht der Heiden. Oder Weihnachten. Das ist Weihnachten. Ich habe dich, ich der Herr, heißt es Jesaja 42, Vers 6, ich der Herr habe dich gerufen und mache dich zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Seht ihr, was Weihnachten eigentlich bedeutet? Indem Gott seinen Sohn sendet, spricht er gewissermaßen zum zweiten Mal in die Finsternis hinein, es werde Licht. Und so wird tatsächlich aus der schrecklichen Zustandsbeschreibung Jesaja 9 eine schöne Verheißung: Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Beachtet bitte, dass es sich um ein großes Licht handelt, das in der Lage ist, den ganzen Himmel zu erhellen. Und er ist nicht klein. Beachtet bitte, dass es sich um ein Licht handelt. Ein Christus reicht für die ganze Menschheit. Und beachtet bitte, dass dieses Licht keine unpersönliche Kraft ist, sondern eine Person. Ich bin das Licht, sagt Jesus. Und so bekommt dieses dunkle, verschlossene Gefängnis der Welt durch Christus eine offene Türe. Und diese Türe führt direkt ins Licht bei Gott, ins Leben mit Gott und in den Genuss der Liebe von Gott. Und wieder haben wir diese drei Dinge zusammen. Ja? Jetzt entdecken interessanterweise die Kinder die offene Tür häufig als erstes und begreifen am schnellsten die Chance, die darin liegt. Ich habe einfach mal so zwei Zeugnisse mitgebracht. Die sind aus Tadschikistan. Das ist auch so ein ganz schwieriges islamisches Land. Wir haben eben diesen Kinderhauskreis gesehen, das war Usbekistan. Tadschikistan ist in derselben Gegend. Und es ist uns zum Beispiel nicht möglich, unsere Arbeit offiziell zu registrieren. Damit kann man auch offiziell nicht arbeiten. Und trotzdem, wir haben 2,5 Mitarbeiter dort. So, und die eine Sache, die sie durchführen können, sind Freizeiten. Und zwei Zeugnisse von Freizeiten. Da fuhr jetzt kürzlich ein islamischer Junge aus einem ganz streng islamischen Elternhaus auf eine solche Freizeit mit. Und der erzählte am Ende Folgendes. Als ich hier auf der Freizeit von den Mitarbeitern von Jesus hörte, wollte ich zuerst mit ihnen streiten, weil ich dachte, die liegen ja ganz falsch, denn sie behaupten, Jesus ist Gott. Nach ein paar Tagen des Zögerns sah ich einen Film auf dieser Freizeit über Jesus und konnte ihn nicht länger abweisen. Ich weinte und nahm ihn als meinen Gott, als meinen Gott und Erlöser an. Das war der größte Tag meines Lebens. Mein Bruder war auch auf der Freizeit, aber ich habe ihm nichts gesagt, denn ich weiß, dass ich dann verfolgt werde, sobald ich zu Hause bin. Eines weiß ich allerdings gewiss, dass Jesus in meinem Herzen bleiben wird für immer. Sie ist erst vor wenigen Monaten gewesen. Ich habe leider den Namen des Jungen nicht hier, aber wer daran erinnert wird, darf gerne dafür beten. Ja, für diesen Jungen in Tadschikistan. Noch ein zweites Zeugnis, auch von einer Freizeit. Hier habe ich den Namen. Osman heißt der Junge, 10 Jahre alt. Der sagte unseren Mitarbeitern nach der Freizeit: Das war meine erste christliche Freizeit. Ich war so überrascht. Jeder lächelte mich an, obwohl sie mich doch gar nicht kannten. Bisher war mein Lebensmotto, für mich selbst zu leben. Aber auf dieser Freizeit habe ich gelernt, wie gut es ist, wenn man als Familie lebt. Als ich mich bekehrt und Jesus als meinen Erlöser angenommen habe, habe ich mich so geschämt über mein sündiges Herz. Ich dachte, die anderen Kinder würden nun auf mich herabschauen und mich verachten. Aber dann sah ich, dass die anderen auch weinten. Ja, ist das nicht schön, dass Christus bis heute, auch in den schwierigsten Ländern, sein Licht aufleuchten lässt? Und nicht nur sein Licht leuchten lässt, sondern sich im Glauben auch erfassen lässt. Ja, sodass man dann sagen kann, er ist jetzt mein Gott. Und das ist der größte Tag meines Lebens. Wer an diesen Punkt gekommen ist, bis hier er gekommen ist, für den soll es natürlich jetzt weitergehen. Und das ist mein vierter Punkt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis. Die Erkenntnis, er ist das Licht, ist das eine, aber damit beginnt der Weg der Nachfolge. So, nun ist zu beachten, die Finsternis dieser Welt, die ist nicht weg. Ja? Wer Christus nachfolgt, ist der Gefahrenzone entronnen. Oder, um es mit Kolosser 1,13 zu sagen, er ist durch Gott versetzt worden aus dem Machtbereich der Finsternis in das Reich seines lieben Sohnes. Aber, so habe ich das zumindest ein paar Mal erlebt bei der Versetzung in der Schule, nachher fanden wir uns im selben Klassenraum wieder. Ja? Wir waren zwar versetzt, wir waren nicht dieselbe Klasse, aber im gleichen Klassenraum. Und so ist das auch hier. Wir sind versetzt ins Licht, aber umgeben von der gleichen Finsternis wie vorher. Und so beginnt Nachfolge damit, dass wir verstehen, ihr seid Kinder des Lichts und des Tages. Nachfolge beginnt nicht mit einem Tun. Nachfolge beginnt mit einem Erkennen und Verinnerlichen dieser Erkenntnis. Ich bin jetzt kein Kind der Finsternis mehr. Ich bin ein Kind des Lichtes. Ich bin ein Kind des Tages. Wenn das nicht am Anfang steht, kann der Rest auch nicht gut werden. Ja? Diese Erkenntnis ist ganz, ganz wichtig. So, aber dann besteht Nachfolge im Wesentlichen aus zwei Aufgaben. Und Paulus beschreibt sie so im Philipperbrief: damit ihr Kinder des Lichts, ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder, ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt, dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens. Also auf der einen Seite ist die Aufgabe, inmitten der Finsternis, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, selber rein zu bleiben, auch erkennbar zu bleiben, sich von der Denke dieser Welt zu unterscheiden, was manchmal auch eine ganz buchstäbliche Trennung von gewissen Praktiken und Verhaltensweisen, von bestimmten Denkweisen bedeutet, manchmal auch sogar von Menschen. So, das ist die eine Aufgabe, sich selber reinhalten in dieser Welt. Die zweite Aufgabe besteht darin, als Lichter in dieser Welt zu scheinen. Und jetzt finde ich sehr interessant, dass der, oder wie der Paulus beschreibt, wie das denn geht. Wie scheinen wir denn als Lichter der Welt? Dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens. Dadurch scheinen wir. Solange wir das tun, leuchten wir. Solange eine Gemeinde das tut, scheint sie als Licht und steht sogar unter der Verheißung, und die Heiden werden zu deinem Lichte ziehen. Hält sie nicht mehr fest am Wort, verkündigt sie nicht mehr dieses Wort der Bibel rein und lauter, verliert sie auch ihr Licht und mit der Leuchtkraft auch ihre Anziehungskraft. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis. Wie versteht ihr das? Ist das eine Verheißung?
Feste Zusage,
also sowas Ähnliches, ja. Das ist es zweifellos. Gläubige, obwohl von der Finsternis umgeben, dürfen im Licht leben. Ja? Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis. Aber ist das nur eine Zusage? Ich glaube, es ist auch eine Beschreibung von Christen. Beschreibung einer Tatsache. Wer Christus nachfolgt, wird nicht auch gleichzeitig in der Finsternis leben. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Christus erwartet keine perfekten Christen. Keiner von uns muss perfekt sein. Christus weiß, das ist nicht möglich. Was er erwartet, und das zeigt dieser Zusammenhang in diesem Vers, wenn ich jetzt noch ein bisschen weitergelesen hätte, was er erwartet, dass wir ihm unsere Sünden bekennen. Denn das aufrichtige Bekennen der Sünde hat nicht nur reinigende Wirkung. Es hat auch stärkende und bewahrende Wirkung. Es macht, könnte man sagen, es macht fit für ein Leben in der Nachfolge. Das erwartet Christus. So, und jetzt fasse ich das, was wir bisher gehört haben, mal kurz zusammen, bevor ich noch mit einem ganz super kurzen fünften Punkt schließe. Wir haben gesehen, Gott ist Licht. Deshalb hat er, als er daran ging, die Welt zu schaffen, als erstes das Licht geschaffen. Und dann hat er den Menschen geschaffen, der im Licht leben sollte. Geistig, geistlich, ja, jeden Bereich. So, von diesen Gedanken hat Gott sich auch dadurch nicht abbringen lassen, als der Teufel die Welt in die Finsternis stürzte. Und der Mensch auch, wollen das nicht vergessen. Gott hat deshalb in Christus, in der Sendung seines Sohnes, zum zweiten Mal in die Finsternis der Welt hineingesprochen, es werde Licht. Und dieses Licht, dieser Jesus Christus in Person, bewirkt, dass Menschen zum Glauben kommen. Und mit diesen Gläubigen setzt Gott seine Absicht fort, die er mit Adam begonnen hat. Nämlich Menschen für sich zu schaffen, die mit ihm im Licht leben. In der Lebensverbindung zu ihm. In der Liebesgemeinschaft mit ihm. Im Licht leben ist nicht so leicht nach dem Sündenfall, wie es vor dem Sündenfall war. Aber es ist möglich, denn wir haben Christus, der das Licht ist. Wir haben das Wort Gottes, das ein Licht auf unserem Wege ist. Und wir haben den Heiligen Geist, der erleuchtet und Orientierung gibt. Deshalb ist möglich. So, und nun, Nachfolge ist der Weg, der alleinige Weg, der einzige Weg, auf dem Christsein möglich ist. Aber Nachfolge ist nicht das Ziel. Ist der Weg, nicht das Ziel. Das Ziel ist, und das ist jetzt mein fünfter und letzter Punkt, und es wird keine Nacht mehr sein. Ja, das ist das Ziel. Offenbarung 22,5. Und es wird keine Nacht mehr sein. Und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichts der Sonne, denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist das Ziel der Nachfolge. Dahin will Christus dich führen. Deshalb hält er dich auf dem Weg der Nachfolge. Ja, deshalb hält er dich. Damit du am Ende dort bist, wo er bereits jetzt ist. In Licht durchfluteter Herrlichkeit, ohne ein Fitzelchen von Dunkelheit. Und ich schließe mit einem Wort aus dem 1. Petrusbrief, wo er sagt, dann, wenn ihr dort angekommen seid, dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid, in mancherlei Anfechtung und Krankheiten und Bedrängnis und was da alles zugehört. Damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Christus, Jesus Christus. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Und seht, dann ist alles wieder rund und hergestellt. Dann ist es wieder so, wie es ganz am Anfang gewesen ist, aus unserer Perspektive, die wir nur zeitlich denken können. Ja? Lauter Licht, bei Gott ist lauter Licht. Und das soll auch für uns das Ziel sein. Dort, wo keine Dunkelheit und keine Nacht mehr herrscht, leben in lauter Licht. Amen.
Amen.